Wenn wir eine Bibel haben, dann schlagen wir mal auf. Matthäus Evangelium, Kapitel 28, Vers 19. Um diesen einen Vers geht es heute. Ich lese vor nach der Elberfelder, da steht, da sagt der Herr Jesus, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Thema: der Missionsbefehl. Ich habe in den letzten Tagen ganz besonders mir Gedanken gemacht über dieses Wort. Dass der Herr Jesus sagt, geht nun hin. Und das ist ein Befehl. Und wenn wir hineinschauen in unsere Bibel, dann merken wir, dass am Anfang die Jünger, die zum größten Teil aus Juden bestanden, so gut wie alle am Anfang, die wollten nicht aus Jerusalem weg. Dort kannten sie ihre Leute. Israel dachte auch so als jüdisches Volk, letztendlich ist das Leben mit Gott sowieso für uns und nicht für die anderen. Und bis der Heilige Geist kam, dann hatten die Juden auch wieder neuen Mut. Und dann hat Gott Verfolgung auch geschenkt. Ich sage bewusst geschenkt. Und durch diese Verfolgung ist Israel langsam diesem Befehl treu geworden. Und dann merken wir, dass die Jünger immer weiter hineinzogen in das Land. In Städte, wo sie vorher nie hingegangen wären. Ich glaube, wir haben nötig, dass der gute Heilige Geist uns wieder neu aufwacht. Ich merke, dass viele schlafen. Viele Gläubige schlafen. Ganz fest. Schnarchen fast schon. Wissen wir eigentlich, dass jeden Tag weltweit circa 15.000 Menschen sterben? Heute an diesem Tag ungefähr 15.000 Menschen. Und die Frage ist, wo gehen diese Menschen hin? Lässt dich das kalt? Ist es dir egal, wenn Menschen sterben, ohne versöhnt zu sein mit Gott, wo die Bibel uns sagt, dass die Menschen, die sich nicht mit Jesus Christus versöhnen lassen, ewig verloren sind? Unser Auftrag, geht hin, geht, geht. Und wisst ihr, wenn wir gehen, hingehen, dann bedeutet das, dass wir in Aktionen starten müssen. Wenn man geht, dann startet man in Aktionen. Und manche Christen machen sich das sehr einfach. Sie beten und denken, ach ja, der Herr Jesus, der macht das schon alles. Der Herr Jesus hat auf dieser Erde keine Beine mehr außer deine. Und er hat keine Hände außer deine. Und die möchte er gebrauchen. Jesus selbst sagt in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8 etwas. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Jesus macht deutlich, dass der Missionsbefehl etwas ist, der nur erfüllt werden kann durch die Kraft Gottes, nicht deine. Viele sagen mir, oh, ich kann das nicht. Ja, das weiß der Herr, das brauchst du nicht zu sagen. Aber dafür hast du den guten Heiligen Geist. Oder hast du ihn nicht, dann bist du kein Christ. Also ein Christ, jemand, der wirklich bewusst mit Jesus Christus lebt, hat die Kraft des guten Heiligen Geistes. Und er hat dann die Fähigkeit, ein Zeuge zu sein. Wisst ihr, was das Wort bedeutet, Zeuge? Im Griechischen steht dort Meteria. Da kommt das Wort Märtyrer. Jesus will damit sagen, ihr werdet meine Zeugen sein, und ein Märtyrer, das waren Leute, die haben um Jesu willen ihr Leben gelassen. Also das sind nicht Leute, die mal gesagt haben, ich habe mich mal bekehrt vor 10 Jahren. Das sage ich jetzt mal meinem Nachbar. Du Alex, ich habe mich bekehrt. Das ist noch nicht Zeuge. Zeuge heißt, bereit zu sein, wenn einer mit einer Kalaschnikow vor dir steht und sagt, glaubst du immer noch an Jesus? Wenn du jetzt ja sagst, knall ich dich um. Ja, ich glaube. Bumm und weg. Das ist das Wort, was hier steht. Märtyrer. Sind wir bereit, für Jesus zu sterben? Alle Jünger, bis auf Johannes, mussten den Märtyrertod sterben. Alle. Und heutzutage, auch wenn das in der Nachrichtenwelt verschwiegen wird, wir leben in einer Zeit, in der noch nie so viele Christen umgebracht worden sind, weil sie an Jesus glauben. Heute werden viel mehr Menschen umgebracht, weltweit, wegen ihres Glaubens. Das kommt nur nicht an die Öffentlichkeit. Gerade so in den Hochburgen der islamistischen Länder. Auch heute sind Hunderte gestorben. Nicht, weil sie krank waren, nicht, weil sie einen Herzinfarkt hatten. Nein, nur, weil sie Jesus lieben. Und ich sage euch etwas, die Verfolgung, die wird auch immer schärfer in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Und wir leben in einer Zeit, wenn man sich klar zu Jesus Christus bekennt. Also ich meine nicht so ein Wald- und Wiesen-Jesus, den Leute aus Jesus gemacht haben. So ein Wanderprediger, der ganz nett ist und der auch ein paar gute Sachen gesagt hat. Nein, der Jesus, der von sich behauptet, ich bin der Sohn Gottes, ich bin Gott. Und der Jesus, der Intoleranz ist, ja, gegenüber allen Religionen. Jesus sagt, ich bin der Weg. Er sagt nicht, ich bin ein Weg. Er sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit, nicht eine Wahrheit, die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wenn du das heute bekennst, in ein Gespräch mit Andersgläubigen, dann wirst du ganz schnell hingestellt als intolerant. Und wenn man die Gesetze sieht, die mittlerweile die Europäische Union verfasst, die ganzen Veränderungen in unserer Gesellschaft, den ganzen Gender, was aufgebaut ist, wirklich völlig gottlos, dann werden wir, wenn wir wirklich Jesus klar bezeugen, wir werden ganz klar in ganz vielen Schwierigkeiten noch hineinkommen. Und deswegen brauchen wir als Zeugen diese Kraft des Heiligen Geistes. Keiner von uns kann aus sich heraus das leisten. Wir sind alles Angsthasen. Ja, wir bekennen Jesus bis zu einem gewissen Punkt. Aber was würdest du machen, wenn jetzt da vorne einer reinkommt und sagt, du sagst noch einmal, dass du Jesus Christus liebst? Dann werde ich dich töten. Würden wir dann auch hier noch so singen, Jesus, mein Herr, werd immer mich lieben? Ja, werden wir es noch tun? Was mich tröstet, ist, dass die Bibel sagt, ihr werdet Kraft empfangen. Also es ist nicht aus uns heraus. Der gute Heilige Geist gibt uns dazu die Kraft. In Matthäus 18, Vers 11, da steht, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu retten. Das war sein Auftrag, das war die Mission des Herrn Jesus. Wisst ihr, wer der Erste in der Bibel ist, der sucht? Wer ist der Erste in der Bibel, der sucht? Wer ist es? Gott. Adam, wo bist du? Gott sucht den Menschen. Er sucht auch dich. Er hat dich gesucht. Ich weiß nicht, ob er dich schon gefunden hat. Aber das war seine Mission. Es ging den Herrn Jesus nicht darum, ein neues Programm zu schaffen, zu sagen, ich sage euch jetzt mal ganz coole Weisheiten. Dass das auch dabei ist, die Weisheit. Da brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Der Herr Jesus selbst ist die Weisheit in Person. Aber darum ging es ihm nicht. Es ging ihm darum, den Schaden, den der Sündenfall angerichtet hat im Garten Eden, nämlich die Trennung von Gott, zu beseitigen, indem er selbst ans Kreuz ging, bezahlt hat, damit du frei leben darfst. Und der Herr Jesus war sein ganzes Leben auf dieser Erde immer am Suchen. Wenn wir die Bibel lesen, dann ist ein Wort für mich, was wie kein anderer Satz zum Leben des Herrn Jesus passt. Wisst ihr, wo das steht? In Sprüche Kapitel 24, 11. Da steht, rette die, die zum Tode geschleppt werden und die zur Schlachtung hinwanken. Oh, halte sie zurück. Rette die, die zum Tode geschleppt werden. Jeden Tag passiert in der unsichtbaren Welt ein unglaublicher Kampf zwischen Gott, seinen Engeln und den Herrn Jesus und Satan, seinen Engel, die Dämonen. Und um wen geht es? Um den Menschen. Um dich. Jeden Tag ist ein Kampf in der unsichtbaren Welt. Und die Frage ist, von wem lässt du dich leiten? Wer ist der Chef in dein Leben? Bestimmt der Herr Jesus dein Leben? Und wenn wir Christen sind, diesen Missionsbefehl, ist das für uns auch so, rette die zur Schlachtung geführt sind? Retten, indem wir im Gebet für sie eintreten, indem wir ringen um Menschen, dass sie nicht ewig verloren gehen? Jemand hat ein wunderbares Zitat gesagt, ich möchte uns das mal vorlesen. Wir sind hier, um zu predigen, dass die Sünden schwarz, die Hölle heiß, das Gericht unausweichlich, die Ewigkeit lang und die Errettung Gnade ist. Darum sind wir hier. Und wir müssen unseren Mund aufmachen. Wir müssen den Menschen schon sagen, wo sie stehen. Stellt euch mal vor, ihr geht zu einem Arzt. Was erwartet ihr von einem guten Arzt? Dass er eine Kompetenz hat und dass er eine richtige Anamnese stellt. Dass er dich untersucht und kapiert und weiß, was mit dir los ist. Und wenn er denn etwas erkennt, was dir schadet, dann verschweigt er dir das. Macht ein guter Arzt das? Nö. Der sagt es dir. Der sagt, du, wir müssen reden, Sie haben vielleicht eine ganz schwere Krankheit. Ein Arzt, der das nicht tun würde, wäre ein schlechter Arzt. Stellt euch vor, ihr geht zum Arzt, ihr hättet einen bösartigen Tumor und der Arzt würde sagen, überhaupt kein Thema, Sie sind topfit, alles gut. Du wirst nicht behandelt und stirbst an ein paar Wochen an dieser Krankheit, nur weil der Arzt dir nicht klaren Wein eingeschenkt hat. Gott ist der beste Arzt, der beste Analytiker, Gott ist der, der am meisten Ahnung hat vom Leben. Und deswegen, und weil er noch die Liebe dazu ist, sagt Gott dir ganz knallhart, wie es um dich steht. Wir erzählen uns alle Geschichten oft. Gott erzählt uns keine Geschichten. Gott erzählt uns wirklich, wie es um uns steht. Und wir sollten anfangen, das auch zu tun. In 2. Korinther 5, Vers 20, da steht, da sagt Paulus, so sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist ein Hammerwort. Paulus sagt, wir sind Gesandte an Christi. Er will damit sagen, der Herr Jesus ist jetzt im Himmel und jetzt hat Gott dich hier auf Erden gelassen, damit du so den Menschen die Botschaft bringst wie Jesus. Es ist dir schon mal bewusst geworden. Egal wo du bist, an deinem Arbeitsplatz, ob du geschäftlich unterwegs bist oder fest angestellt, ob du in der Schule bist, im Kindergarten arbeitest oder wo auch immer. Jesus hat dich dorthin gestellt, damit du stellvertretend für ihn, den Menschen, durch dein Leben zeigst, wer er ist. Das ist dein und mein Auftrag als Christ. Ist das in unserem Herzen so? Gott ermahnt durch uns. Wir bitten für Christus, lasst euch versehen mit Gott. Merken Menschen etwas von dieser Not, die wir haben, dass sie nicht den Herrn kennen? Oder sind wir kalt? Sieh mal, wenn du einen Weg gegangen bist und du weißt, dass dort eine gefährliche Stelle ist, wo man sich bös verletzen kann, und Menschen, die du liebst, müssen diesen Weg gehen, was machst du dann? Was war das? Amen. Das hoffe ich zumindest, dass wir denn die Menschen waren, oder? Wäre das nicht sehr lieblos, wenn wir sagen, ja, wir lieben die Menschen, aber die können doch ruhig gehen, die werden sich zwar alle darunter verehren und sich fürchterlich verletzen, aber naja, ist deren Problem. Ich glaube, dass unsere Liebe dann nicht ehrlich ist, oder? Wenn wir wirklich glauben, wo es hingeht ohne Jesus, dann können wir doch nicht einfach die Menschen so laufen lassen. Römer 10, Vers 14. Da steht, wie werden sie nun anrufen, den, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber werden sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber werden sie hören ohne einen Prediger? Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Die Bibel sagt, der Glaube kommt aus der Verkündigung, aus dem Wort Gottes. Die Bibel ist uns dazu gegeben, zu verstehen, wer Gott ist und wer wir Menschen sind. Und was das Leben so beinhaltet. Wie werden sie nun den anrufen, an dem sie nicht geglaubt haben? Wie aber werden sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber werden sie hören ohne einen Prediger? Nun sagst du vielleicht, ja, ich kann nicht predigen. Nicht jeder muss predigen können, aber jeder ist ein Zeuge des Herrn Jesus. Merkwürdigerweise können Menschen stundenlang reden über tausende von Situationen. Aber wenn es darum geht, ich spreche jetzt von Christen, wenn es darum geht, für den Herrn Jesus einzutreten, dann sind die sprachgelähmt. Haben sie eine Zunge, die ist so schwer wie der Mount Everest. Kriegen sie keinen Ton raus. Da stimmt doch etwas nicht im Leben. Das ist unser Auftrag, Geschwister. Wir müssen den Menschen die Botschaft bringen. Die zweite Sache ist, warum gehen wir eigentlich nicht? Warum gehen wir nicht? Haben wir keinen richtigen Blick für unser Leben? Oder? Ist es vielleicht so, dass wir selbst gar nicht errettet sind? Wisst ihr, was ich glaube? Dass viele Menschen, viele, die sich Christen nennen und nie über Jesus reden, gar keine Christen sind. Die Bibel sagt, was das Herz voll ist, geht im Mund schweigend unter. Ach so. Das geht aus dem Mund raus. Für alles, was du Leidenschaft hast, kannst du enthusiastisch reden. Und wenn du für Jesus nicht reden kannst, enthusiastisch, hast du keine Leidenschaft für ihn. Punkt. Kann das der Grund sein, warum wir nicht gehen? John MacArthur hat einen wunderbaren Satz zitiert. Die Aufgabe der Gemeinde ist die Evangelisation. Darum sind wir hier. Genau. Wir sind hier, um Menschen zum Herrn Jesus zu führen. Darf ich dir eine Frage stellen? Bist du Christ? Wenn du Christ bist, hast du schon mal einen Menschen zum Herrn Jesus geführt? Wie lange ist das her? Wie lange ist das her? Markus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Geht, sagt der Herr Jesus. Und wisst ihr, was wir machen? Wir kapseln uns ab. Och, wir sind doch alle hier Christen. Gemeinde Licht und Leben, sonntags treffen wir uns, ist doch schön. Wir sind alle hier, wir feiern das Abendmahl, der Chor singt uns schöne Lieder. Danach haben wir noch ein schönes Abendbrot. Ist doch nett. Was willst du eigentlich? Ist das unser Auftrag? Hier sind vorhin zwei Menschen reingekommen. Ich habe nicht viele Menschen gesehen, die auf sie zugegangen sind. Meint ihr, dass es Zufall war, dass die beiden hier drinne waren, kurz? Ich glaube nicht. Berührt uns das überhaupt? Haben wir jetzt noch Gedanken an diese Leute oder haben wir die schon vergessen? Warum hat sich keiner Zeit genommen und diese Leute einfach mal gesagt, darf ich kurz mal ihn zum Kaffee einladen? Wir haben zwar jetzt Gottesdienst, aber wir trinken jetzt mit ihnen gerne mal einen Kaffee. Vielleicht wären sie geblieben. Menschen sind in Gottes Augen viel wichtiger als ein Ablauf. Es wäre viel wichtiger gewesen, dass jemand gesagt hätte, du, ihr dürft euch gerne hinsetzen, wir haben auch noch ein Brot da oder auch einen Kuchen. Wie kommt das, dass Sie hier sind? Interessiert Sie das? Darf ich einfach fragen? Lassen Sie uns doch mal ganz kurz 2 Minuten miteinander ins Gespräch kommen. Kennt ihr das Video, wo der neue Pastor vorgestellt werden soll? Und da kommt ein Obdachloser rein in eine Gemeinde. Ja, fromme Sprüche haben sie gemacht, so wie wir auch, so wie du auch, fromme Sprüche. Und dann kommt der Obdachlose, ja, wir haben Platz für dich da hinten. Ja, da kannst du da hinten darfst du dich hinsetzen. Genau, da ist dein Platz. Und die Gemeinde singt fromme Lieder, so wie wir auch. Und prahlen, was wir alles mit Jesus erlebt haben. Wunderbar. Ja, eigentlich sollte der Prediger jetzt schon da sein. Der ist nicht da. Was ist denn das für ein neuer Pastor? Kommt schon zu spät. Na, was das wohl für einer ist? Und die ganze Zeit sitzt dieser Pastor verkleidet als Obdachloser da hinten in die Ecke. Kein Mensch kümmert sich um ihn. So wie wir auch. Und am Ende des Gottesdienstes steht der Obdachlose auf, geht Richtung Kanzel. Und sagt, gesegneten Sonntag, ich bin euer neuer Pastor. Da war es genauso ruhig wie jetzt. Warum gehen wir nicht? In Johannes 19,38, da steht etwas Merkwürdiges. Danach aber bat Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, aber ein Geheimer, aus Furcht vor den Juden, dem Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe, und Pilatus erlaubte es. Was war das für ein Jünger? Ein geheimer Jünger. Wir sollen keine Geheimjünger sein. Bist du auch ein geheimer Jünger? Bist du auch jemand, der so sein Glaubensleben gar nicht zeigen möchte? Hast du Menschenfurcht? Wisst ihr, was für mich damals das Schwierigste war? Farbe zu bekennen als junger Mensch vor anderen jungen Leuten. Ich war in der Hütte, da habe ich gesungen wie, was weiß ich, ne, so wie Mose in seinen besten Zeiten. Voller Power da drinne. Ja, aber dann hatte ich auch einen Alltag, der ging von Montag bis Freitag in einer höheren Handelsschule. Ich war damals, als ich zum Glauben gekommen bin, 17,5 Jahre. Ja, so, da hat man noch auch andere Interessen vielleicht. Wir sind da reingekommen, geguckt, oh, auch ein paar hübsche junge Mädels da. Ja, will man sich von der besten Seite zeigen, ne? Und erste Stunde. Mein Klassenlehrer hieß Herr Fischer, Sabrina kennt ihn. Und ich war Christ. Ich habe morgens meine Andacht gelesen, ganz heilig. Aber da habe ich Angst gehabt, Farbe zu bekennen. Und dann komme ich dahin, erste Stunde, voll junge, coole Typen da, nette Menschen. Und ich sitze da und plötzlich sagt der Lehrer, so, wir machen heute mal keinen Unterricht. Ich möchte mit euch über ein Thema reden. Dachte, ach, auch schön nett, lockerer Einstieg. Und plötzlich merkte ich innerlich, irgendwas passiert gleich. Und plötzlich sagt der Mann, kann jemand mir mal sagen, was damals vor 2000 Jahren geschehen ist, als ein Mann am Kreuz ging? ich gesagt, was? Du, habe ich gesagt. Und ich saß da, mein Herz ging immer schneller. Ich sage, Herr Jesus, nicht jetzt. Ich habe dich lieb, aber jetzt nicht. Und dann, die waren alle ruhig. Ne? Und dann war das so, als wenn Jesus neben mir war und hat mich angeguckt und hat gesagt, du warst selbstmordgefährdet. Meine Mama weiß, wie kaputt ich war. Ich habe dich rausgeholt aus den tiefsten Sümpfen der Not. Und jetzt schämst du dich für mich? Und dann habe ich gesagt, ja, Christian, ich möchte was sagen, was da passiert ist vor 2000 Jahren. Und dann habe ich losgelegt. War meine erste Predigt im Klassenraum. Danach war ich gebrandmarkt, ich war der Pastor. Ich bin Jesus so dankbar, dass ich gleich am Anfang Farbe bekennen durfte. Wir hatten so viele Gespräche. Ich habe euch das erzählt. Dieses muslimische Mädchen hat sich bekehrt, obwohl ihr Vater ein Hodscher war. Viele junge Leute, die schwer auf Drogen waren. Damals war so eine Zeit, da haben die voll Pilze zu sich genommen, um Halluzinationserweiterungen bekommen. Die haben mich immer aufgezogen mit meinem Glauben. Die haben mich reihenweise angerufen nachts um 1, 2, haben bitterlich geweint über ihr Leben und sind zu mir gekommen und haben mich gefragt, wie kommen wir hier raus? Aber ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß noch, wir hatten damals einen Einsatz mit unserem Rudi und der Jugend, bekehrt, wir waren Feuer und Flamme für Jesus. Und dann sagte der Rudi, wir gehen jetzt in die Mönckebergstraße. Da habe ich schon geguckt. Was will denn der jetzt in der Mönckebergstraße? Naja, wir predigen dort und Zeugnisse und alles. Und ich weiß noch, wie heute unser Robert, da war er noch gesund, hat ein Kreuz getragen, das war so groß wie das Holster. Er hat das so getragen. An einem Samstag, Mönckebergstraße, voll von jungen Leuten. Und ich sage euch das hier so, wie ich stehe. Ich habe mich so geschämt. Ich habe gedacht, nein, Herr. Und Rudi singt da, traue ganz meinen Herrn. Und da habe ich gedacht, und wir als junge Leute alle da hinterher marschiert. Oh, habe ich gesagt, der Robert hielt das Kreuz und guckte mich an. Mein Kopf ging runter. Und dann kam es noch schlimmer. Mitten in der Predigt, der Rudi hat immer so eine große Bibel gehabt, da dreht er sich zu mir um. Plötzlich sind ganz viele junge Menschen um uns rum. Alle so coole Typen, ne? So. Und plötzlich gibt er mir die Bibel. Ich sage, Rudi, was willst du? Du predigst weiter. Wie, ich predige weiter? Ja, ich bete für dich, mein Junge. Mach mal. Dann stand ich da so wie jetzt hier auf der Mönckebergstraße, auf dem Samstag, voller Leute, ganz viele junge Leute um mich rum. Ich habe da noch nie gepredigt. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und dann habe ich einfach Jesus groß gemacht. Am Anfang haben da Leute gelacht. Einige sind weitergegangen, aber einige sind auch stehen geblieben. Und ich habe gemerkt von ihrem Blick, dass sie das getroffen hat. Und diese Dinge haben mir geholfen, den Charme abzulegen. Ich bin da eine Zeit lang jeden Samstag mit Tanne Hanne zum Porzel gefahren, zum Hauskreis. Ich hatte damals spät meinen Führerschein gemacht. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keinen Führerschein. Und wir sind mit der Bahn unterwegs gewesen. Und ich war so ein Verrückter. Und da habe ich die Bibel aufgeschlagen. Tanne Hanne neben mir. Und dann sind wir, Bild steht, ist ja nun auch gerade nicht so ein leichtes Pflaster da. Und dann die ganzen Jungs da, ne? Kennt ihr noch diese Jeanshosen, Witboy oder so hießen die? Das war so die Zeit, ne? So voll die coole Zeit. Und wir saßen da, ich mit Tante Hanne, ich war jung, 18 Jahre, 19 Jahre in der Bahn. Und die Bibel raus und wir haben so viele Gespräche gehabt mit den jungen Leuten dort. Warum gehen wir nicht? Menschenfurcht. Das war in meinem Leben auch so. Ich habe mich manches Mal geschämt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hier sind ja auch Geschäftsleute. Ihr kennt doch bestimmt auch Geschäftsleute. Ist gar nicht so einfach, am Anfang dann so den Leuten zu sagen, die einen noch kennen. Vielleicht hat man auch noch am Anfang nicht alles so richtig gemacht. Und jetzt ist man Christ. Und soll ich dir das jetzt sagen? Und das ist ein Segen, indem man dann wirklich Farbe bekennt. Indem man sagt, ich gehöre zum Herrn Jesus. Vielleicht kann auch ein Grund sein, mangelnde Geistlichkeit. Epheser Kapitel 5, Vers 14. Es kann auch ein Grund sein, dass wir vielleicht nicht gehen, weil wir eingeschlafen sind. Da steht, denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Kann das vielleicht sein, dass das ein Problem in unserem Leben ist? Dass wir diese Leidenschaft nicht mehr haben? Darf ich dir das so fragen heute, lieber Bruder, lieber Schwester, bist du eingeschlafen? Albano hat uns für ein wunderbares Lied mit Lodi gesungen. Zurück zur ersten Liebe. Hast du diese Liebe noch? Dieses Feuer im Herzen? Wie werden wir denn lebendige Zeugen? Wie werden wir das denn? Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 20. Da steht, denn es ist unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Die Apostel waren im Gefängnis und dann hatten die gesagt, jetzt hört ihr auf, ihr redet nicht mehr über Jesus. Und die sagen, geht nicht. Ich kann nicht schweigen. Es geht einfach nicht. Mein Herz muss brennen. Augustinus hat mal gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Weißt du, wenn du keine brennende Liebe für Jesus hast, dann kannst du andere auch nicht anbrennen für ihn. Wenn du kein Feuer hast, kannst du den anderen kein Feuer geben. Aber wenn du Feuer hast, dann brennst du den anderen an. Also versteht mich jetzt bitte nicht falsch, nicht, dass die Leute jetzt abbrennen. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Ist das so? Ach, wisst ihr, ich weiß nicht, vielleicht liegt das daran, dass man jetzt auch ein bisschen älter wird, aber in den letzten Monaten und ja, schon so seit ein, zwei Jahren geht mir das so, da vermisse ich so die alten Geschwister. Die alten Geschwister, die hatten noch diese Leidenschaft. Diese Zeit, ich sehne mich nach dieser Zeit, als wir damals mit dem Bus auch in der Hütte Geborgenheit mit vielen Geschwistern dann unterwegs waren. Und ist egal, welche Uhrzeit das war, das hat uns alles nicht interessiert. Egal, wie viel Kilometer, es hat uns nicht interessiert. Wir hatten alle einen harten Arbeitstag, aber am Samstag sind wir dann nach München-Gladbach gefahren. Wir waren Sonntag platt, aber auch irgendwie nicht platt. Wir waren dann wieder so aufgeladen. Ich sehe mich nach dieser Zeit, als wir damals viel Evangelisation hatten, als die Alten noch gespielt hatten und wie wir gerungen haben in Billstedt, in Buxtehude und überall, wo wir waren. Und haben versucht, Menschen in Leer, Osnabrück und wo wir überall unterwegs waren. Nach dieser Zeit sehne ich mich. Der Herr Jesus, wollen wir ihn mal betrachten. Er ist doch unser Vorbild. In Matthäus 23, 37, da steht, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihren Flügeln, und ihr habt nicht gewollt. Da sagt der Herr, wie oft. Der Herr hat sich nicht ermüden lassen von einmal nein. Der hätte ja auch sagen können, so wenn einer gesagt hat, nee, Herr Jesus, er hat gesagt, okay, ich gehe wieder nach Hause, Vater, hol mich. Lesen wir nicht, oder? Das bewundere ich, je älter ich werde, auch an Christus, als Christ, welche Leidenschaft der Herr hatte. Manchmal frage ich mir so, Herr Jesus, warum hast du nicht spätestens da, wo sie dich steinigen wollten, hättest du da alles hinschmeißen können? Nein, der Herr Jesus hat nicht hingeschmissen, weil sein Herz voller Liebe brannte. In Matthäus 9, Vers 36, das müsst ihr euch in eurer Bibel eigentlich mal ganz fett auch anstreichen. Matthäus 9, 36. Als Jesus aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus, sein Herz hat geblutet, als er die Menschen sah. Ein Schaf ohne einen Hirten ist völlig hilflos. Ich weiß nicht, wie ihr durch die Welt geht, aber wenn man so ein bisschen einen Blick hat für den Menschen, die Leute haben ja heute nur noch einen Blick für ihren Smartphone und nicht mehr für das Gesicht der Menschen. Das ist schlimm, das ist teuflisch. Der Mensch guckt nur noch auf sein Smartphone. Die Leute gucken sich nicht mehr ins Angesicht. Gott ist jemand, der ins Angesicht guckt. Wir sind zu seinem Angesicht, zu seinem Bilde geschaffen. Wisst ihr, und wenn ihr euch die Mühe mal macht, Menschen ins Gesicht zu gucken, wie viel traurige Menschen laufen rum. Ich war gestern ein bisschen unterwegs und dann komme ich in ein Haus, da öffnet mir eine Frau und wir kommen so ein bisschen ins Gespräch und sie erwähnt in einem Nebensatz, naja, jetzt habe ich schon wieder Krebs. Und da habe ich gesagt, entschuldigen Sie, Sie haben schon wieder Krebs? Und wisst ihr, sie wusste, ich habe das von ihrem Blick gemerkt, dass sie nicht damit gerechnet hat, dass ich mich hinsetze, dass ich nicht auf die Uhr gucke, dass kein Handy da ist und dass ich einfach nur sie angucke. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, wenn Sie möchten, können wir gerne reden. Und dann setzte sie sich dahin und hat sie mir ihr Leben erzählt. Sie ist geschieden gewesen und hat viel Not erlebt. Hat dann das erste Mal eine schwere, ganz schwere Krebstherapie hinter sich gehabt. Und dann hat sie das alles so gerade überstanden. Kriegt sie immer wieder Schmerzen in dem Bereich, geht zum Arzt, Knochenkrebs. Ja, und dann sitzt die Frau mir gegenüber und fängt auf einmal an zu weinen. Aber nicht wenig. Sondern weint und weint und weint und weint. Und auf ihr Herzen lag das, dass sie dann erzählt, dass sie noch Kinder hat, die jung sind. Und das war so ihre Not, die sie hatte. Und sagt sie, dafür habe ich gekämpft. Ich konnte jetzt nicht gehen, meine Tochter war noch so jung. Und ich habe mit ihr gesprochen, ich habe mir noch versucht, ein bisschen Mut zu machen. Ich habe ihr dann heute noch eine Predigt geschickt und habe ihr auch erzählt, dass ich Christ bin. Sind auch ein bisschen ins Gespräch gekommen. Ich habe ihm noch ein paar andere Tipps gegeben. Und wisst ihr, was mir da so groß geworden ist? Menschen sehnen sich nach jemandem, der zuhört. Wir haben eine ganz große Chance, Geschwister. Wisst ihr, die größte Chance, die wir haben, ist, dass wir die Zeit investieren in den Nächsten. Wir sind nicht mehr lange auf Erden. Unsere Zeit läuft dahin. Ich habe mit meiner Frau gestern war das oder vorgestern, habe ich eine Lebensbiografie, ein Film, ein echt, also auf echten Tatbestand, zwei Gospelsänger auf Bibel TV. Das hat mich sehr, sehr bewegt. Beide haben sich gewünscht, dass sie Kinder kriegen. Dann hat Gott das so geschenkt. Dann haben sie eine kleine Tochter bekommen. Und die erste Diagnose war Down-Syndrom. Wie die damit umgegangen sind. Wie ehrlich, die haben geweint, aber auch sich an den Herrn festgehalten. Und diese Frau, die bewegt mich die ganze Zeit. Ihr müsst diesen Film euch angucken. Das Problem ist, es ist in Englisch, es ist immer mit deutschen Untertiteln. Man muss schon ein bisschen schneller lesen können, aber es ist so ein gewaltiger Film. Und dann ist diese Frau eine leidenschaftliche Sängerin für den Herrn Jesus. Und dann kriegt sie Krebs. Und dann schafft sie das gerade, dann freuen sie sich und danken dem Herrn und dann kriegt sie wieder Krebs. Und der Krebs ist dann so schlimm gewesen, dass sie nicht mehr therapierbar war. Und dann zeigt der Film die ganze Wegstrecke bis zum Tod. Die Frau vom Tode gezeichnet, sitzt im Krankenhaus vor einem Mikrofon. Das Bild werde ich nie vergessen. Und dann singt sie in dieses Mikrofon mit einer Leidenschaft und macht eine CD noch für den Herrn Jesus. Vom Tode gezeichnet auf dem Sterbebett war ihr Wunsch, den Menschen noch mal etwas Gutes zu tun. Geschwister, das ist Jesus ähnlich sein. Wir haben eine ganz große Chance. Die Menschheit wird immer egoistischer. Und jetzt können wir als Christen etwas gegensetzen, was nichts kostet. Es ist einfach deine Zeit. Ich weiß nicht, ob du Leute kennst. Jesus sagt in Lukas 19, 41 bis 42, und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie, über Jerusalem, und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Jesus weinte über Jerusalem. Und wisst ihr, das ist das, was uns so fehlt. Wann haben wir das letzte Mal um Menschen geweint? Wann hast du das letzte Mal mit einem Menschen geweint? Wisst ihr, ich glaube, wir brauchen gar nicht immer so fromme Sprüche. Wisst ihr, das kannst du so vergessen. Ich habe euch das schon mal gesagt. Wisst ihr, was mit die effektivste Seelsorge ist? Wenn du einfach dich in die Not des anderen hineinbegibst, dich hineinsetzt und mit ihm mitweinst und für ihn da bist, dass er nicht alleine ist. Ich glaube, wenn wir uns so mehr verhalten gegenüber anderen Menschen, dann würden wir viel mehr unter dem Segen stehen. Und das Letzte, dass wir doch den richtigen Blick erkennen. Wisst ihr, jeder Mensch ist so wertvoll in Gottes Augen. Petrus sagt im 1. Petrus 1, Vers 18 und 19, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Das ganze Gold dieser Welt hätte deine Seele nicht retten können. Die Bibel geht so weit, dass sie sagt, die ganze Welt hättest du geben können und es hätte auch nicht gelangt. So kostbar ist deine Seele, ist eine einzige Seele in Gottes Augen. Wisst ihr, was wir wieder lernen müssen? Wir müssen lernen, neu hinzuschauen. Wisst ihr, ich habe festgestellt, ich habe in meinem Leben oft Menschen, die führt Gott so in meinen Weg, die sind in der ersten Situation mir menschlich total unsympathisch. Sage ich ganz offen. Und wenn man dann sich die Mühe macht, ruhig zu bleiben, zuzuhören, dann merkt man, dass diese Menschen oft die kaputtesten sind. Die haben so viel Zerbruch in ihrem Leben, dass sie um sich so einen Panzer gemacht haben. Und wenn man sich die Zeit nimmt, mal hinter dem Panzer zu gucken, dann ist da oft eine so kostbare Seele. Dann sind Menschen, die haben viele Fragen, die sie nie beantwortet bekommen haben. Und wir dürfen sie, nicht weil wir die Weisheit in Löffeln gegessen haben, aber wir dürfen, weil wir Jesus kennen, ihnen die Quelle des Lebens anbieten. Wir können uns erst vorstellen, welchen Wert eine Seele hat. Hört euch mal diesen Satz an. Wir können uns erst vorstellen, welchen Wert eine Seele hat, wenn wir zum Kreuze Christi blicken. Jeder einzelne Mensch ist in Gottes Augen so wertvoll, dass Jesus zu jeder Zeit bereit gewesen wäre, den Himmel zu verlassen. Und das möchte ich dir heute persönlich sagen. Nimm das Glaubensleben wieder ganz persönlich. Nicht so, wir sind alles Christen. Nimm es für dich. Nimm dir heute Abend mal 5 Minuten Zeit, bevor du dich hinlegst und sag, Heiland, das ist mir groß geworden. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Du wärst auch für mich gestorben, wenn ich der einzige Mensch gewesen wäre. Was musst du für eine Liebe haben? Wer bin ich denn? Der Himmel, der ganze Himmel hätte dich nicht halten können. Wir haben die größte und gewaltigste Botschaft. Und die Realität der Hölle, die können wir nachlesen in Matthäus 13, 42, Matthäus 10, 28, Matthäus 25, 41 bis 46 und Offenbarung 20 ab Vers 11 bis 15. Und das möchte ich nochmal lesen. Eines Tages muss jeder Mensch vor dem Thron Gottes erscheinen. Vor dem weißen Thron jeder Mensch, der Jesus nicht hat. Wir müssen vor dem Preisrichterstuhl, das ist wieder was anderes. Aber eines Tages, egal wer du bist, du erscheinst vor Gott. Und jetzt sagt die Bibel etwas. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. Und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden aufgeschlagen und ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihnen waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Eines Tages wird es so sein, dass wir vor diesem weißen Thron werden die Menschen erscheinen. Und da steht etwas von dem Buch des Lebens. Ich habe jetzt leider keine Zeit mehr, uns zu erklären, was das alles ist, aber ist nur mal als Information. Das Buch des Lebens, da stehen alle Menschen drinne, die Gott das Leben geschenkt hat. Und die Bibel sagt uns, wenn jemand die Gnade nicht annimmt, dann wird er aus diesem Buch gelöscht. Wenn du die Gnade annimmst, dann bleibst du in diesem Buch bestehen. Und Gott ist gerecht. Und deswegen sagt er, wenn jemand nicht gefunden, geschrieben wurde in dem Buch des Lebens, dann ist er verloren. Und Gott wird eines Tages jeden Menschen einen Einblick geben und sagen, du stehst hier nicht drin. Und wie bleibe ich da? Indem ich Jesus habe. Die Bibel sagt, dass wenn wir Jesus haben, wir das Leben haben, und wir bleiben in dem Buch des Lebens. Und da kann uns keiner ausradieren. In Römer 10,1, da sagt Paulus etwas ganz Interessantes. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden. Es gibt ein Wort oder ein Satz. Gerettet sein bewirkt Rettersinn. Gerettet sein bewirkt Rettersinn. Gehe endlich los und überlasse Gott das Ergebnis. Du musst nicht wissen, was passiert. Deine Aufgabe ist es nicht, alles zu sehen, aber geh. Rede mit Menschen. Gib ihnen ein gutes Wort. Weise sie auf den Herrn Jesus hin. Und wisst ihr, was dann Hudson Taylor schreibt, dieser Mann Gottes? Gottes Werk, das auf Gottes Weise getan wird, hat immer die Unterstützung Gottes. Nochmal. Gottes Werk, das auf Gottes Weise getan wird, hat immer die Unterstützung Gottes. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Die Bibel sagt, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Das heißt, wenn ich mich aufmache, um Menschen zu sagen, dass sie Jesus Christus einladen sollen, dann habe ich immer, immer die Unterstützung Gottes. Warum? Weil das sein Wille ist. Und wisst ihr, was ich mich freuen würde? Wenn wir ab heute den Missionsbefehl ernst nehmen. Was sagt der Herr Jesus? Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Geht nun hin. Und das Interessante, dass dort steht, geht hin. Da steht nicht, geht nach Afrika, geht nach Deutschland, geht nach Indien. Da steht, geht hin. Das heißt, überall. Überall. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Dazu möge der Herr Gnade schenken, dass es uns neu bewusst wird, wie wichtig es ist, diese Missionsbotschaft, das Evangelium weiterzugeben, solange noch die Gnadenzeit ist. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Und wenn wir das können, dann stehen wir dazu auf. Vater, wir möchten dir von Herzen danken, dass dein Wort uns sagt, dass du gleich am Anfang der Bibel dich auf die Suche gemacht hast nach Adam. Du hast ihn gerufen. Du hast dich aufgemacht. Und das hast du auch bei uns getan. Letztendlich haben nicht wir dich gesucht, sondern du hast uns gesucht. Und letztendlich haben nicht wir dich gefunden, sondern du hast uns gefunden. Und dafür danken wir dir. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns allen hilfst, wenn wir Christen sind, wenn wir wirklich mit dir unterwegs sind, dass uns neu groß wird, wie wichtig es ist zu gehen. Jeder an dem Ort, wo er ist. Schenk, dass wir eines Tages nicht Dinge bereuen müssen, wenn wir vor dir sind, weil wir unsere Zeit verschlafen haben. Und wir bitten dich von Herzen, Herr Jesus, schenk uns glühende Retterliebe in unseren Herzen. Und bewege unsere Gemeinde, dass wir auch hier in Osdorf diesen Befehl umsetzen. Jeder an seinem Platz. Amen.